Herzlich willkommen bei Hangweirer und Palfrader.
Dem Podcast, in dem wir uns mit Berühmtheiten unterhalten.
Ja, aber das ist nicht alles. Wir haben noch die Rubrik Tommys Promis.
Richtig, da nehme ich ein Mikro und gehe auf rote Teppiche und finde raus, was Österreichs Promis wirklich interessiert.
Na, was dann? Hallo ihr Zuckergoschis, Hangweirer und Palfrader heute mit einem sensationellen Gast und Premiere zum ersten Mal nicht im Studio. Wir sind im Gmoorkeller in einem Wirtshaus und das hat einen besonderen Grund, weil der Mensch, der uns gegenüber sitzt, ist auch jemand, der ganz besonders ist, nämlich Alfred Dorfer. Herzlich willkommen.
Ja, und ich bin wahnsinnig gerne im Wirtshaus und daher passt das dann.
Ja, ja. Wir haben extra die Termine so verschissen, damit wir keinen Studiotermin haben, damit wir mit dir ins Wirtshaus gehen können. Alfred, wenn man sich ansieht, was du alles in den letzten Jahrzehnten abgeliefert hast, dann ist das selbst für jemanden, der in dem Gewerbe auch nicht ganz unerfolgreich ist, eher furchtgebietend. Also schau nicht so, du weißt ganz genau. Du hast
Leute, ich schau anders.
Wie ist denn deine Berufsbezeichnung, wie würdest du sagen, also, weil du so viel machst?
Sehr lustig, als es noch die Gebietskrankenkasse gab, gibt es die noch?
Ja, die gibt es.
Aber ich war früher bei der Gebietskrankenkasse und da mussten die ja einen Beruf hineinschreiben. Und da stand Karabedis zuerst.
Warte, das müssen wir laut und deutlich sagen. Was ist da gestanden?
Karabedist.
Also, ja.
Und die hab dann angerufen, du hast gesagt, alles lustig, aber das heißt eigentlich, man muss das umdrehen. Ne? Daraufhin haben sie geschrieben, Karate. Und dann sagst du, okay, das bin ich. Und das passt auch zu mir, weil Karabedis. finde ich, das bin ich.
Ja, großartig. Du hast, das war nicht dein erster Erfolg, aber du hast zum Beispiel Indien geschaffen mit dem Josef Hader gemeinsam. Du hast mit Dorfers Donnerstag eine unglaublich tolle politische Satire-Sendung gehabt. Du hast die erfolgreichste Sitcom aller Zeiten geschaffen mit Emma 2412. Was kannst du nicht?
Ich kann zum Beispiel nicht gut für andere Leute schreiben, habe ich bemerkt. Und ich kann nicht gut, wirklich nicht gut Texte anderer sprechen. Das heißt also sprechen, was der andere für mich geschrieben hat. Das ist relativ schwierig.
Das heißt, die Filme, die du gemacht hast, wie Wanted zum Beispiel, wo ich da vollkommen drauf vergessen habe in meiner Aufzählung zum Beispiel, da hast du das Drehbuch alleine geschrieben.
Ja, da hast du das Drehbuch allein geschrieben und was man auch immer diese aufgezählten Dinge waren, war ich zumindest im Autorenteam. Und bei den Dingen, wo man sagt, das schreibt man, also so normale Schauspieltätigkeit, vor der ich ja einen großen Respekt habe, fällt mir viel schwerer. Und singen kann ich nicht. Also insofern, also ja, tanzen kann ich nicht. Und
ne, da habe ich jetzt neulich erst einen Clip auf Instagram gesehen, wo du sogar Ziehharmonika spielst und singst.
Ja. Aber es gibt Menschen, die können das viel besser.
Ja, also ich weiß, wovon du redest. Ich singe ja auch, also unter Anführungszeichen.
Und Volksoper, ne?
Ja, aber das ist mehr Sprechgesang als irgendwas anderes. Ja,
was singst du auf der Volksoper?
Zwei Abende mit der Ruth Brauer.
Ja, genau. Mhm.
Ja, und dann spiele ich im Weißen Rössel überraschenderweise den Kaiser.
Mhm, okay.
Aber anders.
Ja.
Anders, als man es gewöhnt ist.
Ja.
Das ist sehr lustig, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Du bist solo unterwegs gewesen mit deinem letzten Kabarettprogramm und hast das 600 Mal gespielt.
Mhm.
Ich durfte in der 600. Vorstellung drinnen sitzen und man hat nicht das Gefühl gehabt, dass das Stück auch nur einen Tag zu spät abgesetzt worden wäre. Was ich damit sagen will, ist, es war so aktuell, du könntest das nach wie vor spielen. Du könntest das, glaube ich, noch die nächsten 10 Jahre spielen.
Ja, mir war aber dann irgendwann einmal nach einem neuen Stück, das heißt, ich dachte, ich könnte dieses Programm, also der Plan ist, ich lege und sozusagen in die Schublade und lasse es ein paar Jahre dort liegen und mache da was Neues, um zu sagen, ich habe irgendwie eine gewisse Form der Abwechslung für mich selbst. Also nicht fürs Publikum, sondern für mich selbst. Und wo ich sagen kann, wann immer Zeit ist, dann entlüfte ich das andere wieder, weil das gehört dann sicher erneuert. Ja. Und habe dann zwei Stücke im Repertoire, die ich abwechselnd spielen könnte. Weil das eine ist ein bisschen robuster, das andere ist ein bisschen weniger robust, das eine.
Was meinst du mit robust?
Robust heißt zum Beispiel, dass die Wahl der Auftrittsorte etwas wurschtiger ist bei uns.
Okay.
Also man sagt, man kann jetzt auch unter dem Basketballkorb in einem Turse, oder man kann auch in einer schmucklosen Halle, und das ist bei dem jetzt nicht, weil der technische Aufwand etwas präziser ist und da filigraner ist, zumindest jetzt noch, und deswegen heißt robust eigentlich, weniger robust heißt in dem Fall selektiver, was die Auftrittsorte betrifft.
Ja. Jetzt habe ich mitgekriegt, weil ich selber hin und wieder in München im Lustspielhaus spiele, und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich dorthin fahre und ich habe eine ausverkaufte Vorstellung und weiß, dass drei Monate später ist noch eine Vorstellung, die wird auch ausverkauft sein. Da bin ich wahnsinnig stolz und dann schaue ich in den Kalender hinein des Lustspielhauses und sehe, Alfred Dorfer spielt viermal die Woche, drei Wochen hintereinander, und es ist alles schon Monate im Vorhinein ausverkauft. Das heißt, du hast offenbar in München eine unfassbar große Fangemeinde.
Das war eine lange Aufbauarbeit, aber ich muss dazu sagen, dass München von Anfang an komischerweise, unerklärbarerweise super gelaufen ist. Ich hatte einen großen Mentor, Werner Schneider.
Also
Werner Schneider hat mir in München sehr viele Türen geöffnet und hat gesagt, du musst, was der wie er halt war, du musst nach München. Und so, nein, ich will nicht nach München, was man will. Also das ist damals jung und doof. Und er sagt, nein, du musst ins Lustspielhaus und du musst auch ins Hinterhoftheater und dann in die Kammerspiele. Und dann gab es eine Reihe von, der Unterschied zu Wien damals war, dass wenn du als vollkommen unbekannter Mensch nach München kamst, waren in der ersten Vorstellung mindestens drei Kritiker drinnen.
Ah, die haben sich das angeschaut, wer kommt da?
Also ja. Und in Wien war es so, vice versa, wenn man sagt, wenn ein unbekannter Deutscher kam, ist niemand drin.
Nein, klar.
Oft verzweifelt für Ö1-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie kriegt man da Leute hinein. Und da saßen dann drei drinnen, und da in Deutschland ist es ja damals schon so gewesen, dass Kritiken wirklich was gebracht haben. Also insofern, als das gute Kritik heißt, das Publikum ruft an. Also damals wurde angerufen, damals gab es, und seltsamerweise, und da war es jetzt nicht warum, Indien war natürlich hilfreich, weil Indien in München über Jahrzehnte gelaufen ist, in speziellen Kinos, und in ganz Deutschland, war es so, dass München immer zu einem Selbstläufer wurde, an diesem speziellen Platz.
Ja.
Ich habe dann nur mehr, weil München gibt's ja die Regel, wenn du dort spielst du woanders nicht. Das heißt, so wie man sagen würde, du spielst in der Kulisse, gut, dann leider halt nicht im Stadtsaal.
Ja, und das heißt, das hat man in die Verträge auch drin, irgendwie so und so viele Kilometer.
Na, Verträge waren das gar nicht, sondern das waren einfach wie
Naturgesetze.
Mafia-Reviere. Also man sagt, wenn du im Hinterhoftheater spielst oder der Drehleier, dann kannst du nicht woanders spielen.
Okay.
Und wo man doch sagt, was ist das für Schwachsinn, weil München ist eine Millionenstadt. Gut, war so. Und da ich mich so ohnehin so wahnsinnig wohlgefühlt habe im Lustspielhaus, mit dem Till, weil der Veranstalter ist ein Freund von mir auch noch, also der kam aber erst später dazu, ist für mich das sowas wie eine zweite Heimat.
Ja, ich finde es auch großartig. Also das ganze Team um den Till, wie der das Haus leitet, ist ein Vergnügen.
Geht's im Norden auch so gut? Oder muss man sich verstellen?
Man muss sich im Norden, also wenn du eine Vorstellung von mir hören würdest in Hamburg zum Beispiel, dann würdest du überrascht sein über diesen Dialekt.
Ja. Ja?
Also über diese, weil du bemühst, um verständlich zu bleiben, musst du erstens, und das ist leider wahr, langsamer sein. Weil der Deutsche ist, was Humor und Ironie betrifft, im Kopf langsamer. Ja, das werden sie zwar nie zugeben, aber es ist so. Das ist messbar. Ja, eine deutsche Vorstellung, ja, gleiches Textmaterial, dauert länger.
Ja, okay.
Okay. Gut, dass ich das weiß.
Ja, also wirklich, wenn du wieder mal Berlin oder Hamburg, warst du schon mal in Hamburg?
Nein.
Da würde ich dich gern hinbringen. Es gibt ein wahnsinnig, da hast du auch Lustspielhaus übrigens.
Ja.
In Eppendorf in Hamburg. Das ist eine alte Versammlungsgeschichte von einer protestantischen Gemeinde.
Ja.
Großartiges Theater mit Bühne und Balustrade und so weiter. Fassungsvermögen ein bisschen größer als das Lustspielhaus. Und ich bin da im Oktober und werde ich dort avancieren. Ja.
Das ist aber
nicht deswegen, ja, weil Hamburg ein super Publikum ist. Ne? Das heißt, du glaubst, denkst an anderer Kulturkreis, stimmt aber nicht.
Sind die nicht trockener?
Die sind trockener, aber die haben Humor im Gegensatz zu anderen, die
vorgeben Humor.
Vorgeben, naja, oder glauben, sie sind besonders witzig, wie die Kölner. Ne? Der Kölner, ja, glaubt, der ist unglaublich witzig. Hm? Und es glaubt aber nur er. aber da sie ja doch 700.000 sind, lässt sich das in diesem Garten auch, in diesem Schrebergarten auch erzählen. Ne?
Klar.
Ja, aber der Hamburger ist zwar am Anfang etwas spröde, auch vom Publikum, dass sie so, was ist, sind alle da. Aber sie schätzen das sehr, weil es eine alte Verbindung gibt zwischen Hamburg und Wien, wie du ja weißt.
Ja.
Die hauptsächlich über die Zuhälter.
Passiert. Den Wiener Peter.
Ja, genau. Und dann gab es Qualtinger. Und also das heißt,
der Werner Schneider hat ja auch Galanacht, glaube ich, 1000 Mal gespielt. Oder irgendeine absurd hohe Zahl.
Ja, und sie mögen uns und ich mag sie. Und deswegen ist Hamburg in jedem Fall etwas, was man tun sollte, finde ich. Also im Gegensatz zu Köln. Und sie sind auch irgendwie eingehört auf unsere Melodie, seltsamerweise. Oder sind so musikalisch, dass es einer möglich ist, natürlich, du, breiter Dialekt ist nicht gut. Also, ja, so wie,
vielleicht liegt es daran, dass sie, das ist eine Hafenstadt, Hafenstädte sind ja gewohnt viel Fremdländisches, ja,
möglicherweise,
viel fremdländischen Kontakt zu haben, vielleicht liegt es daran.
Ja, also das ist eine Empfehlung, die hat kurz eingestreut, und das heißt weiter oben im Norden, das heißt die Himmelsrichtung ist gar nicht so wichtig,
ja,
oder der Breitengrad ist gar nicht so wichtig, sondern es geht um die, so wie zum Beispiel die vielgescholtenen Ossis, großartiges ja, Publikum, weil sie ja traditionell gezwungen sind, Zwischentöne wahrzunehmen.
Naja.
Ja. Also die Älteren besonders, und das hat sie aber irgendwie komischerweise fortgepflanzt, weil sie ja jetzt auch glauben, fremdbestimmt zu sein, was sie zum Teil auch sagen. Und also das sind alles Regionen, wo ich sage, das ist nördlich von Bayern. Also ich spiele bis Frankfurt normalerweise. Das ist so meine, also so das Südkipferl, wo da Stuttgart ist, Bayern, Frankfurt und Passau.
Aber das war nicht immer so einfach. Ich kann mich erinnern, dass vor 10, vielleicht 15 Jahren sogar, hat man gesagt, ja, der Freddy ist jetzt ohne Tourbegleitung in Deutschland, ja, unterwegs. Der fährt das alles selber. Warum tut er sich das an?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja.
Ernst, das ist das, was die Kollegen gesagt haben. Und ich habe mir gedacht, naja, er tritt halt auf in Deutschland. Ich fand das großartig.
Schau, das haben wir uns ja einig. Ich glaube, gewisse Dinge muss man einfach testen, ob sie nur in der eigenen Suppe funktionieren oder ob sie, sagen wir mal, 700 Kilometer nördlich auch funktionieren.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein Grundansatz. Der Unterschied zwischen Folklore und Regionalkasperl. Mhm. Oder erzählst du eine Geschichte, die zwar Dialekt gefärbt ist und den du zurücknehmen musst, die auch dort, wo die deutsche Zunge sozusagen verstanden wird.
Jetzt hast du ein Hochschulstudium abgeschlossen. Was hat dich dazu getrieben?
Ich habe das damals aufgehört. Sie hat das Studium war fertig und ich hatte sozusagen das Thema in der Hand. Das war damals Qualtinger. Und ich bin zu der Professorin gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne über Qualtinger schreiben. Das Studium war fertig, das war damals ein Doktoratsstudium. Und sie hat gesagt, ja, gern. Und dann bin ich mit dem Thema aus der Batianisch-Stiege war das damals, also die Hofburg war das Institut, so weiter Alst, zu teuer natürlich.
Ja.
Und bin nie wieder gekommen. Damals war ich 23.
Weil dir dein Berufsleben dazwischen gerutscht ist.
Ich meine, dachte, wozu? Wozu brauche ich eine Dissertation im Theater? Also Dr. Phil zu sein, war mir hatte für mich keine Bedeutung. Weder beruflich noch monetär noch imagemäßig noch sonst was.
Ist er nicht so falsch oder siehst du das heute anders?
Aber mir ging es dann um was anderes, lustigerweise. Und zwar wirklich 25 Jahre später. Bin ich mit dem Auto heimgefahren, wieder mal diese einsamen Nächte auf der Autobahn von, damals war es von Hof, Deutschland.
Mhm.
Und es hat geregnet. Und ich konnte nur sehr langsam fahren. Und dann habe ich gedacht, warum habe ich damals aufgehört? Mit dem Studium. Und ich hatte keine Antwort auf das, warum ich aufgehört habe. Jetzt mache ich mir ein Späßchen und rufe die damalige Doktormutter noch einmal an. Wenn ich daheim bin in der Früh und ausgestorben bin.
Und die hat noch gelebt?
Die war damals blutjung. Die war damals...
Was für ein Glück.
Was für eine junge, sehr, sehr hübsche, noch dazu gescheite Frau. Und ich rufe sie an und sie sagt, ich wollte schon 25 Jahre auf sie.
Nein! Das ist am Schirm gehabt.
Ja, natürlich. Ja. Weil sie war bei mir 3 Jahre im Seminar. Ne?
Na gut, die wird das erzählt haben, Gott und der Welt natürlich.
Ja, ne? Das war bei mir Kammer damals. Holt sie das, dieses Thema und kann nie wieder. Ruf dich mal an und sag, du brauchst nicht oder was auch immer. Ne? Gut. Und ich sage, ja, gerne. Und dann musste ich aber den Magister durchlaufen, weil die Studien geändert hat. Also es gab nicht mehr das Doktoratstudium einfach so, sondern es wurde das angerechnet, was ich hatte, und musste Magisteriumsprüfungen auflegen. Und dann das Doktoratstudium und dann die Dissertation und dann ganz schwierig, aber damals war Gutenberg-Geschichte, das heißt Plagiatsgeschichte, ganz schwierig und mit Computer durchlaufen lassen und so weiter.
Hat sie das dann wirklich, hat die Gutenberg-Affäre für alle anderen auch wirklich ihre Konsequenzen gehabt?
Ja, es war damals, also ich glaube, es die einzige Initialzündung war, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall nach, die Zeit nach Gutenberg war angstbesessen.
Okay.
Nämlich nicht nur für die gerade schreiben, sondern auch die geschrieben haben, wie wir mittlerweile eben mitbekommen haben.
Gut, und heute, je nachdem, wie man politisch gesinnt ist, muss man auch Angst haben, dass Plagiatsjäger es auf einen abgesehen haben. Ne?
Wobei, wenn du heute wirklich plagierst, dann bist du ein Idiot. Also das, und zwar offensichtlich, so wie es ja passiert ist. Nur damals in der Vorcomputerzeit konnte ja niemand überprüfen, woher du das hast.
Ja.
Diese Zitatsgeschichte.
Habe ich mir selbst ausgedacht.
Ja, oder ich habe es da gelesen, ich weiß aber jetzt nicht ganz genau, wie hat es geheißen.
Ja. So,
ne? Also das war damals noch möglich in die 80er.
Ja.
Und das war dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dissertiert habe, nicht mehr möglich, logischerweise. Und da ich aber über ein Thema geschrieben habe, was vollkommen unbeackert war, nämlich Kabarett und Satire in restriktiven Systemen, aber nur in Hinsicht auf ihre Funktion. Also was war die politische Funktion dieser Art von Satire? Und das hat sie bis jetzt noch niemand machen wollen oder können oder Fahrt halt. Für mich hat das wahnsinnig interessiert, weil ja immer gesagt wird, Satire ist gegen die Mächtigen. Und das stimmt nicht. Es gibt ganz viele Beispiele von Satirikerinnen und Satiriker, die absolut regimetreu war, auch bei Mussolini, also bei wirklich schlimmen Fingern. Das Satire ist überhaupt nicht notwendigerweise gegen die Mächte.
Aber ich habe mir das angeschaut mit englischer Übersetzung. Ich glaube, auf YouTube war das. Einen nordkoreanischen Kabarettisten. Ja. Und das Lustige war, niemand hat gelacht. Ich glaube, weil das Publikum Angst gehabt hat, dass der etwas sagen könnte, was nicht okay ist. Und wenn man dann lacht, ist man seiner Meinung und geht mit ihm in den Gulag.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Das fand ich wirklich großartig. Ich meine, es war auch nicht lustig. Es hätte keinen Grund geben zu lachen.
Aber spannender Job, oder?
Aber spannender Job.
Kabarettist in Nordkorea ist sicherlich...
Dort, wo per se niemand lachen, also niemand was zu lachen hat.
Und auch nicht lachen darf.
Und auch nicht lachen sollte. Ja. Und wenn es wirklich macht, dann...
Aber jetzt rückblickend, weil du das so wissenschaftlich wirklich analysierst und angehst, Dorfers Donnerstag, von seiner politischen Funktion her, was glaubst, wie viel war da auch Feigenblatt daher, wenn du jetzt irgendwie doch an einen politisch besetzten ORF denkst? Oder bist du da komplett safe und dankbar, dass du alles sagen hast können, was du sagen hast können?
Das wurde ja uns oft vorgeworfen.
Ich werf's nicht vor, ich frag's. Bitte? Ich werf's nicht vor, ich frag's.
Der Vorwurf ist ja auch berechtigt. Weil damals war Mück und Lindner am Werke und die Wende war erst kurz vorbei. Und der ORF war im Verruf, ein Schwarzfunk geworden zu sein.
Das Moltophon.
Und daraufhin war der Moment unglaublich günstig mit dem Florian, dass man sagt, man macht eine Satire-Sendung. Weil sie um 22 Uhr, nämlich sehr wiff, 22 Uhr gegen die ZIP 2 besetzt. Das heißt also, entweder du schaust ZIP oder du schaust die Kasper, ja. Also, sagst du das aus? Klar, es wahnsinnig, also wirklich, wenn du was töten willst, setzt das gegen die ZIP 2. Nur das war nicht so.
Aber bei den Kasperl hast du teilweise auch mehr erfahren, ne?
Ja, ja. Also, und es war lustiger. Also, apropos Nordkorea, ne? Und, deswegen war der Moment damals Kulig, und Lorenz, zwar vier, unglaublich günstig, sowas zu lancieren. Und ich bin froh, wirklich sehr für alle Beteiligten froh, dass wir das gemacht haben.
Es war die eierlegende Wollmilchsau, zumindest für mich. Weil wir haben gewusst, wir kriegen entweder von dir oder von Florian einen wunderbaren Text. Du hast wahnsinnig viel Spaß, weil du kommst ans Set und dort ist der Andi Witterseck und der Maurer und die ganzen großartigen Kollegen. Mhm. Und wir haben vielleicht 2-3 Stunden Arbeit, kriegen vielleicht nicht viel Geld dafür, können aber behaupten, wir waren arbeiten und sind dann miteinander saufen gegangen. Das war für mich Lob vom Publikum, Lob von den Kritikern, nichts geleistet, außer das Gesicht hinhalten und einen Text aufschreiben.
Ja, aber das ist doch trotzdem ein Rausch.
Ja, und trotzdem einen Rausch. Es war großartig.
Wir waren meistens wo waren wir denn? Beim, Stein? Waren wir im Steinlar?
Die Locations weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch eine Location, weil die mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich werde den Namen des Kollegen nicht verraten, aber einer unserer lieben, lieben, hoch angesehenen Kollegen dürft am Vorabend dieses Drehs ein bisschen was getrunken haben.
Kann das sein?
Und der hat aus der Pappen gestunken, dass ich den Aufnahmeleiter gebeten habe, 10 € in die Hand gedrückt, gesagt, bitte kauf die schärfsten Kaugummis, die du findest.
Fisherman's Friend.
Alles für den frischen Abend, weil der fällt aus der Pappen, dass die Tiere nicht mehr zuhören. Der fällt
wieder. Ihr habt eine Kussszene gehabt.
Nein, das nicht, aber es hat gereicht, mit ihm am Tisch zu sitzen. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das haben wir in diesem bei den Sängerknaben gedreht. In irgendeinem Palais haben wir das gedreht. Und da mussten wir, weil der Regisseur, David Schalko, die Idee gehabt hat, das in einem One-Shot zu machen, mit der Kamera mit dir mitzugehen, während du einen Monolog hältst und du dann immer wieder bei Menschentrauben.
Ich erinnere mich, ich war Sängerknabe zu der Zeit. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass ihr bei uns gedreht habt. Ja.
Und pass auf, wir stehen da und ich werde den Namen vom Herrn Witterseck nicht in den Mund nehmen.
Nein.
Aber ich stehe da, ich glaube, das war der Witterseck und der Maurer, und meine Wenigkeit. Und wir stehen da und warten, dass du zu uns kommst. Das war der dritte oder vierte Take und wir haben gewusst, wir stehen da jetzt mindestens 3-4 Minuten, bis du bei uns bist. Und der Andi lässt einen Schaß, dass ich glaubt habe, ich verrecke.
Das war das damals.
Ja.
Wir haben uns alle gefragt, wir haben wochenlang nicht singen können.
Es muss dann dort neu ausgemalt worden sein. Das ist ein Dorfers Donnerstag-Dreh, den ich niemals vergessen werde, wegen dem Schaß, den der Andi Witterseck gelassen hat.
Na.
So schöne Erinnerungen habe ich.
Also Wappenfeuern, Schafrosen. Ja.
Und noch eine Geschichte. Da mussten der Maurer und ich in so einem Zelt, das mitten im Audi Max, wo wir die Sendung selber aufgehen, da hatten wir einen Auftritt. Und zwar aus einem Zelt, das über den Sitz reingebaut wurde. Mhm. Und mussten da die ganze Sendung bis zu unserem Auftritt still drinnen sitzen. Und ich glaube, ich habe zwei Sätze gehabt und der Maurer einen Satz. Okay. Mehr haben wir nicht gehabt. Und bevor wir da in das Zelt hineingekraxelt sind, gehe ich den Text durch und sage diese zwei Sätze 10-mal, 15-mal auf. Und der Maurer sagt zu mir, was ist mit dir wegen zwei Sätzen? Hast du Angst? Was ist mit dir? Und ich sage, ich bin lieber
vorbereitet. Ja.
Vorbereitet. Und natürlich gehe ich raus, ring meine zwei Sätze an, der Maurer verhaspelt sich mit dem einen Satz und mehr hat er nicht braucht. Das sind die zwei Dinge, an die ich mich wahnsinnig gerne erinnere.
War das so eine Art Karriere-Highlight oder kann man es gar nicht sagen bei so vielen Sachen, die du gemacht hast?
Für mich war es deswegen ein Karriere-Highlight, weil wir eigentlich so eine Gruppe waren plötzlich. Ne?
Okay.
Weil der normale Klassiker, den man kannte auch aus Deutschland von Satire-Sendungen, war das Abspielen von Kollegen. Das heißt, es gibt einen Moderator und dann tauchen halt 3-4 Kollegen auf. Der gemischte Abend. Ne?
Ja.
Ist auch sehr billig zu produzieren. Und wir haben uns vorgenommen, damals, wir wollen was anderes machen, komplett was anderes machen. Und der David hatte auch die großartige Idee mit den hängenden Kameras, mit den unbefrauten Kameras. Das waren 13, glaube ich, die immer, wo du ständig gegenschneiden konntest, im Ü-Wagen, ja? oder immer so. Ja. Und das war schon mal eine Geschichte, optisch gut und die totale unglaublich Org. Das Audimax in seiner verrotteten Form damals noch am Anfang war eine super Location. Und für mich war aber das Wichtigste, dass alle dabei waren. Ne? Ja. Also alle, die wir mochten und alle, die was konnten. Und auch zum Teil Kollegen aus Deutschland gegen Widerstände vom Sender. Wieso soll jemand da aus Deutschland? So, wenn es einfach eine Visitenkarte ist für das, was wir tun. Alle, die irgendwas zu sagen haben oder die was. Wir hatten natürlich immer, das stimmt, ein kleines Garagenproblem.
Aber man hat es so gern gemacht. Ernsthaft, du hättest mir auch sagen können, die Hälfte von der Hälfte und ich wäre gekommen.
Ja, aber aus Deutschland kommt niemand. Nein,
das nicht, aber ich habe dort mitgemacht, weil die ich war ein Fan der Sendung. Das heißt, ich konnte Teil bei der Entstehung sein von etwas, das ich selber gerne konsumiert habe.
Ja.
Es ist,
also das war für mich das Wichtigste.
Es hat vorher nie geben und nachher auch nimmer, ne? Es ist wirklich, da ist euch was eingefallen.
Ja. Mehr oder weniger zufällig, muss man mal sagen, wie immer diese Sachen, die dann so super funktionieren, ja nie geplant sind, sondern wir haben gesagt, wir wollen einfach ein ganz einfaches Konzept haben, der Host bleibt der gleiche und der Gast kommt in verschiedensten Rollen.
Das Lustige ist, dass ich nach der ersten Besprechung, als der David dir diese Idee mit den hängenden Kameras erzählt hat, hat der David mich angerufen und hat mir erzählt, dass er sehr, sehr lachen hat müssen, weil der David gesagt hat, erklärt dir halt mit den hängenden Kameras und du warst nicht gleich überzeugt davon und fragst ihn, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Und der David sagt, ja, aber das hat noch nie jemand gemacht. Und du hast gesagt, naja, vielleicht hat das einen Grund. Das hat mir total begeistert erzählt.
Nein,
dass er dich da überzeugen hat können.
Also für mich war die Frage, die Skepsis rührte daher, ist es schneidbar?
Ja.
Weil die Kameras ja in Bewegung waren. Ich meine, kannst ja, wenn du...
Wie haben sie die bewegt? Waren die an so Kabelkonstruktionen?
Ja, nein, das ist Luft. Luftbewegungen und so
weiter. Ach so, na klar, wenn es hängt, dann baumelt
es. Also es war nicht fixierbar.
Ja.
Und also die Gegenschneidbarkeit war ein Problem.
Ja.
Und wie es ausschaut.
Ja.
Aber da war ich natürlich ganz schnell dabei, dass ich gesagt habe, das habe ich vollkommen falsch eingeschätzt.
Und ein irrsinniger Run auf die Karten der Aufzeichnungen, das ist auch irre gewesen.
Mhm.
Wahnsinn. Mit deinem aktuellen Programm bist du ja auch unterwegs, in ganz Österreich, in Deutschland. Wann hast du vor, dass du weniger machst? Wann hast du vor, dass du sagst, so, jetzt reicht's mir eigentlich? Oder ist es noch immer dieses Feuer in dir, dass du unterwegs sein willst, dass dir das Spaß macht?
Seit 10 Jahren habe ich vor, weniger zu machen. Ja?
Gratuliere. Ja. Der Vorsatz ist da.
Wieder für den guten Weg.
Du bist auf einem sehr guten Weg. Weil, wenn man sich deine Termine anschaut, ja, dann sieht man einfach, viel Freizeit hast du nicht.
Ja, schon. Ich war jetzt zum Beispiel ein bisschen fort. Aber wenn du ein neues Programm machst und es gibt diese Möglichkeit, so viel zu spielen, dann musst du es auch tun. Ja. Weil wir wissen ja, dass der Anfangsschub der wichtigste ist. Weil es ist ja immer noch so, meiner Ansicht nach, vielleicht gibt es da große Professoren, die längst was anderes festgestellt haben am Marketing. Meiner Meinung nach ist es immer noch so, dass das die sogenannte Mund-zu-Mund-Propaganda, wo sich Menschen gegenseitig erzählen, über was der wichtigste Faktor ist. Ich glaube, klassische Medien, Berichterstattung, Ankündigung ist es nicht. Und die Rolle vom Netz kann ich nicht abschätzen.
Ja, spielst du auf TikTok, also spielt das für dich eine Rolle, sagen wir so? Diese ganze, spielst du auch nicht mit.
Nein, Instagram ja, natürlich. Aber ich glaube, dass das in meinem Bereich so, der Werner so ist, dass man nicht abschätzen kann, wie viele Leute wirklich deswegen hingehen und wie viele Leute einfach deswegen hingehen, weil die Tante oder der Onkel oder der Sohn gesagt hat oder der Freund, schau dir das mal an. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht unterscheiden.
Hast du sowas wie Hobbys?
Nein.
Dafür hast du keine Zeit.
Aufzutreten ist mein Hobby. Ja. Das war immer so. Also ich habe ganz krampfhaft versucht, als junger Mensch, nachdem ich aufgehört habe mit dem Fußballspielen, weil die Beine zu zerschunden waren, und ich aufgehört habe, auch die Billard zu spielen, weil keine Zeit war durch das Kind und so, habe ich einige Hobbyversuche gestartet.
Wie zum Beispiel?
Wie zum Beispiel eben Billard und oder dann sagen wir, jetzt machen wir ein Schwimmtraining, damit man so also lernen oder man geht mit dem Reinhard Novak Tennis spielen regelmäßig oder ganze Zeit lang war Badminton.
Da habe ich mir, glaube ich, viele Bandeln beleidigt bei Badminton.
Ja. Und das hat alles nicht geklappt. Also ich bin kein Hobby.
Weil die Genugtuung einfach nicht da war, oder?
Nein, also die Regelmäßigkeit war schwierig. Also ich kann zum Beispiel viel eher hobbymäßig eine Sprache lernen am Computer, im Zug und was auch immer, als eine regelmäßige Tätigkeit ausüben.
Welche Sprachen sprichst du?
Gut, Englisch und Italienisch.
Italienisch schon wirklich?
Das habe ich mir beigebracht. Das
ich war, mir auch. Ja? Ich habe es mir beibringen müssen, weil ich zugesagt habe, in einem italienischen Kinofilm
mitzuspielen. Da haben wir es gerade gesehen damals. Ja?
Ja. Ja. Und dann bin ich im Bett gelegen am ersten Drehtag, war viel zu früh fertig, weil ich halt wahnsinnig nervös war, habe mich dann nochmal aufs Bett geschmissen und habe in den Polster hineingebrüllt, habe mich sehr beschimpft, was für ein Volltrottel ich bin. Und im Retrospektiv bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das gemacht habe, dass ich mich getraut habe, in einer Sprache, die ich eigentlich nicht spreche, eine Kinofilm. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt.
Wir haben uns damals gesehen, zufälligerweise, und ich dachte, du kannst Italienisch. Du musstest sogar Italienisch können.
Nein.
Als Latina.
Ja, aber ich bin ja in Wien aufgewachsen. Also eigentlich in Niederösterreich.
Okay, also bist du hier geboren bereits?
Bin hier geboren.
Ach so, ich dachte,
bin als Kind wahnsinnig oft dort gewesen. Aber und ich habe Ladinisch halt schon, ich war überrascht, wie viel Ladinisch ich kann, obwohl wir zu Hause nie gesprochen haben, nur durchs Zuhören als kleines Kind. Ich habe ein gutes Beispiel ist, damals habe ich noch geraucht und habe den Robert Palfrader kennengelernt in einem Restaurant. Ja. Wir dann drauf gekommen sind, okay, das ist ein Cousin von mir. Natürlich ist der verwandt, aber das ist
der kriegt viel Post.
Ja, eigentlich. Nein, das war in Südtirol. So. Und damals war schon Rauchverbot, aber in Österreich noch nicht, aber damals war in Italien schon Rauchverbot in Restaurants. Und seine Frau und ich gehen eine Zigarette rauchen vor die Tür und am Weg nach draußen läutet ihr Telefon. Und wenn du mich eine Millisekunde vorher gefragt hättest, was heißt guten Nachmittag auf Ladinisch, hätte ich gesagt, erschieß mich, ich weiß es nicht. Aber sie hebt ab und sagt, Bun domiste, und ich weiß, ah, guten Nachmittag.
Ja. Ja.
Also ich höre es und weiß, was es bedeutet.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, woher das ist.
Also, da, weil du als Kind dort warst.
Ja, ja, die Großmutter, Urgroßmutter, die haben alle Ladinisch miteinander gesprochen. Mhm. Und ich bin halt daneben gesessen, dazu gehört. Vielleicht ist.
Hast du richtig gehabt?
Ja, schon.
Ja, ja.
Tischlern. Also, und ich brauche das auch.
Das wundert mich.
Können. Ich sage immer, du kennst diese YouTube-Videos, wo aus Brennholz so wunderschöne Schatullen dann gemacht werden.
Ja, ja, ja.
Ich mache es genau umgekehrt.
Ja. Das Castle kommt eine, dann nicht vorn.
Also.
Minus-Tischler.
Ich bin ein reziproker Tischler. Ich mache aus wunderschönen Möbeln Sperr und Brennholz. Nein, ich mache das wahnsinnig gerne.
Ja, ja.
Die eine oder andere Sache gelingt mir sogar.
Ja.
Hin und wieder fliegt was durch die Gegend.
Mhm.
Aber ich liebe das und ich brauche das auch, als irgendwie um Abstand von dem Ganzen zu haben. Das brauchst du nicht.
Ich war aus der Zeit, wo wir Halbmarathon laufen. Also für mich. Ja.
Mhm.
Da war ich sage mal, aufgehört habe ich da vor zwölf Jahren damit.
Okay.
Und zwar aus einem gewissen Grund, weil ich gespürt habe, wenn ich jetzt weiterlaufe, ruiniere ich mir die Hüften.
Ja.
Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht bewegungseingeschränkt sterben.
Das ist es nichts wert. Ja.
Aber das war zum Beispiel ein spürbarer Abbau von dem, was wir machen. Weil wenn du probemäßig oder trainingsmäßig 10 Kilometer läufst, nämlich als nicht guter, also und es nicht leicht vom Fuß geht, dann merkst du, du bist komplett mit das anderen beschäftigt, nämlich wie schaffe ich das? Also und damit ist sämtlicher Furor und sämtlicher Ärger mit dem Job und diesen Sachen, die wir heute so besprechen, weg. Also Laufen ist eine sehr gute Möglichkeit, finde ich. Was sich nie eingestellt hat bei mir, waren die berühmten Glückshormone.
Das heißt, nur die Nachteile eigentlich.
Nein, ich war total glücklich, weil ich nachher in der Dusche stand.
Ja. Also das vorbei ist.
Das ist super. Ja.
Aber duschen könnte man eigentlich ohne Laufen auf.
Ich glaube, es ist lustiger, nach dem Laufen zu duschen, weil du dich erstens mal fragen kannst, wieso bin ich so deppert, dass ich das mache.
Wir haben es das Laufen beim Bundesheer, haben es mir das abgewöhnt, weil diese ununterbrochenen, dieser Morgensport, der hat mich fertig gemacht.
Ja.
Mit meinen kurzen Haxen noch dazu, also ich bin ja ein riesen Schnauzer-Dackel-Mischling. Und bin jeden Tag überrascht, dass meine Beine bis zum Boden reichen.
Beine bis zum Boden?
Ja, dass sie wirklich dass wenn ich aufstehe, schaue, ich stehe auf, denke mir, wow.
Es geht sich aus.
Es geht sich aus. Die Schwerkraft erkennt meine Füße als das, was sie sein sollten. Und erkennt halt auch, die Beine sind sehr kurz, aber trotzdem,
du kannst stehen. Bist du wieder in München?
Ich bin am 2.3. bin ich in München.
Am 2.
Einen Tag nach dem,
mir?
Ja, einen Tag nach dir.
Ja?
Ja.
Okay.
Und du bist natürlich ausverkauft. Bei mir gibt es noch ein paar Karten.
Dann werde ich das ankündigen.
Wirklich?
Ich werde dich fragen, ob es noch Karten gibt, weil es ein Blödsinn in einem Bereich. Oder bist du kurz drauf nochmal?
Ich bin im Juni bin ich noch einmal.
Aha, da bin ich aber vorher auch. Und im Mai, dann werde ich die ankündigen, im Mai für den Juni. Aber sollte es am 2. noch Tickets geben, dann wäre das am 1. auf den Auftrag.
Es ist nicht mehr so viel, kann ich glücklicherweise berichten.
Herr Till wird mir das erzählen.
Der Herr Till wird das erzählen. Till erzählt uns allen.
Ich habe noch eine Karriere-Berufsfrage. Ja? Die Sprache hat sich verändert, die Gesellschaft hat sich verändert. Gibt es irgendwas, wo du heute auf dein Werk, wurscht wie lang es her ist, zurückschaust und du denkst, hätte ich mal anders? Oder sagst du, hey, alles ist ein Produkt seiner Zeit? Und selbst wenn es heute nicht mehr so gemacht werden wird, damals ist es halt so gemacht. Und ich glaube jetzt nicht dran, dass man Hachi-Bachi-Luftballon umtextet. Wie siehst du das?
Ich glaube, all das, erst einmal betrachte ich mich nicht gern selbst.
Okay.
Also, ich schaue mir meine Filme fast nicht an. Ich habe jetzt vor 2 Jahren einmal Muttertag gesehen. Und zwar deswegen auf Wunsch der Familie. Und ich bin, ne, es gibt ja Kollegen, die sehen sich gerne.
Ja, fallen wir bei einem.
Ja, und ich halte es nicht aus, weil ich mich erinnere dann, warum das so ist. Und zudem ist der in Indien spielt, ein mir bereits vollkommen fremder Mensch.
Es ist wer anderer, ja, gell?
Andere. Und ich sehe das schon so,
ja,
dass 1993 ist ein anderes Umfeld. Deswegen haben wir es ja so gestaltet. Wir haben ja nicht. Und der Gedanke, wird man das in 20 Jahren noch schick finden oder anständig finden? Kann man es natürlich nicht. Ne? Und ich glaube, man kann nur versuchen, jeweils in der Zeit die Dinge so zu tun, wie sie in der Zeit sind.
Ja.
Soweit man es vertreten kann.
Ja, ja. Unterschreibe ich.
Ja, das muss so stehen.
Ja, und abgesehen davon, es gibt natürlich Sachen, die man anders oder besser oder nicht machen würde. Das ist ganz logisch. Ja.
Aber sich heute an Gesetze halten, die es in 5 Jahren beschließen,
ist halt ein bisschen schwierig. Ja.
Nein, und auch das zu verlangen von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Wenn ich mir jetzt Twitter Postings von vor 10 Jahren von mir raussuche, dann werde ich halt irgendwas Deppertes finden.
Ja.
Eine Frage, die ich dir stellen wollte noch, ist, niemand arbeitet immer auf seinem Niveau, das geht gar nicht. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist mir dermaßen daneben gelungen?
Ja, genug.
Willst du uns das, was dich am meisten magert, vielleicht verraten?
Schau, es gab ein paar Sachen. Weil ich war ja immer der Meinung, man soll alles ausprobieren. Alles ausprobieren, was dir möglich ist in diesem Beruf, wenn man dir die Chance bietet. Und es gab einen gewissen Markus Spiegel mal.
Falco-Manager.
Der gesagt hat, mach doch eine CD, wo du singst. Und das mache ich. Ich mache diese CD, ne, und singe auf einer CD. Und die ist ja Gott sei Dank.
Was hast du denn gedacht?
Das gibt sich irgendwo. Irgendwo gibt es.
Aha.
Und wenn, habe ich alles verpasst.
Nein.
Ich habe das auch mit der Band damals. Ne?
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls irgendjemand irgendwo eine Kopie von Fredi Dorfers CD hat, bitte schreibt uns. Bitte helft uns, das zu finden.
Der Robert legt 200 am Tisch, ich leg 200 drauf.
Ich auch, ich zahle alles.
Ja.
Und der Markus war komplett euphorisch. Ja?
Ja.
Und ich werde nie vergessen, wie diese Euphorie nach dem ersten Mix aus dem Gesicht schaut. Und trotzdem, und hat versucht es auch bei drei. Und so, ich weiß gar nicht, wie hat die Kassen diese CD? Ist ja wurscht. Es war 93 oder so, 94. Das war, mittlerweile können wir drüber lachen, aber damals war das unglaublich. Ja? Nämlich, dass du dich selbst fragst, wieso tust du sowas? Ja. Ja? Wieso machst du das? Du weißt ja, dass das jetzt mit Legion.
Hast du das gewusst? Oder hast du gedacht, hier, das ist eine Challenge?
Ging einfach darum.
Die akzeptiere ich.
Dann probieren wir das aus.
Okay.
Und auch die Band war, ja, da schreiben wir was. Und es war ja alles selbst getextet und selbst komponiert.
Also keine Coverversionen, sondern das war alles.
Das war ja alles Hallo. Und also
und ich meine, vom Erfolg her, du weißt es ja nie, ne? Orsolitsch mit meinem Botscher das Leben.
Ja.
Kann ja auch durch die, oder ein Hansi Kranke.
Die Originalität hat es nicht gehabt.
Okay.
Ja. Also es war weder originell noch gut gesungen noch schön, also gar nichts. Ja.
Sondern gut, das heißt, von der Pyramide hat es halt keine der...
Nein, das war zum Beispiel, das ist zum Beispiel
sehr ein, schön.
Ein
das wusste ich nicht, bin sehr glücklich.
Dass geil, das müssen wir recherchieren.
Ja, dass wir das jetzt noch dann einspielen.
Mhm. Ja, genau, da werden wir uns die Rechte sichern.
Ja,
ja.
Also Markus Spiegel hat die Rechte.
Ja.
Dick Records hieß das.
Ja, ja. Die TIG damals, ja. Was war das? Areola oder irgendwie? Das dann
später dann, glaube ich. Ich glaube, zuerst war er sozusagen allein und dann mit größeren.
Ja. Der Rabic war ja da auch irgendwie drin. Ja, ja, okay, lustig. Sag, der Herr Weber und der Alfred Dorfer, der mir da gegenüber sitzt, die haben ja relativ wenig miteinander zu tun, behaupte ich. Ja. Damals wie das gelaufen ist. Mhm. Bekannt wie ein bunter Hund. Haben die Leute erwartet, dass du der Typ bist?
Es war erstens einmal so, dass dieser Typ, der Herr Weber, ja eine Perücke hatte.
Ja. Ah, das heißt, die Federn waren...
Es gab zwei Varianten. Ja. Die Vollperücke und in meine Haare, die damals länger waren.
Extensions.
Mhm. Ja. Der Bart war nie echt.
Okay.
Also ich habe nie so einen... Also nein.
Das heißt, in dem Moment, wo du als du ohne Kostüm den Leuten gegenüber warst...
War das relativ schwierig zu sagen.
Das ist aber gut. Ja.
Also ich bin nie als der in Erscheinung getreten, der ich da...
Das ist schlau, Robert. Weil du bist der Kaiserwurst, wo du deine Gäste, ne?
Ja, Alter, aber siehst du mich eine Schärpe tragen, du Trottel?
Ja, aber der Bart. Ja, also das war einer der Hauptgründe. Und der zweite Grund, also man muss natürlich schon sagen, dass es damals ja nur möglich war, weil ich jetzt nie jemand war, der unglaublich für Festen unterwegs war oder auf Events unterwegs war oder bewusste Menschen gesucht habe oder die Premieren gesucht habe, weil ich das nie habe leiden können, wirklich. Ja.
Die Schulterklopferei oder was hast du nicht leiden können?
Erstens einmal die Aufmerksamkeit, drittens einmal das unselektive Zusammentreffen mit mir nicht sympathischen Menschen. Das erzwungene Zusammentreffen mit mir. Da bin ich aber ein bisschen heikel. Also ja. Ich glaube, da gibt es andere, denen ist das wurscht. Also,
ja.
Und vielleicht ist es auch der gesündere Zustand, dass es dir wurscht ist. Dass du sagst, ich gehe jetzt so hin. Und es ist ein Film von weiß ich nicht, und den schaue ich mir jetzt.
Ja.
Oder ich spiele selbst mit, sei egal. Und dann sind halt Menschen herum, du weißt das ja genauso gut wie die es gibt so Premierenmenschen.
Klar. Hm? Ah, das lasse ich aus, wenn ich kann.
Ja.
Also manchmal muss man, manchmal freut man sich auch.
Ja.
Aber manchmal ist man sehr froh, wenn man dann zu Hause auf der Couch liegt.
Ja. Ja, mit Freizeit kann man einem nicht drohen, glaube ich.
Was?
Das heißt, du hast keine Hobbys. Machst du dann, du hast keine Hobbys, du
hast keine Freunde,
du gehst nicht mehr laufen,
du gehst nicht auf Premieren.
Du gehst nicht auf Premieren, reist du wenigstens.
Das könnte man als Hobby bezeichnen. Das stimmt, Reisen, nämlich wirklich Reisen, nicht Urlaub machen, sondern Reisen. Ich glaube, ich bin noch nie am Strand gelegen.
Finde ich auch.
Wozu?
Super fahren. Nein, Vorstellung von Vorhölle für mich.
Ja, so ist das.
Strand.
Also ich reise wahnsinnig gern und doch vollkommen unvoreingenommen. Das heißt, es gibt jetzt nichts, wo ich sage, da würde ich besonders gerne hin und das interessiert mich besonders das. Oder da muss was Kulturelles dabei sein oder da muss Landschaft nur. Sondern mich interessieren einfach mehr unbekannte Ecken und die Welt ist riesig groß. Es gibt genug. Wobei man natürlich schon sagen muss, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten die Reiseziele deutlich weniger geworden sind.
Das ist eine vollkommene Fehlbezeichnung, so ein Reisebüro, weil eigentlich ist es ja nur mehr ein Ankunftsbüro. Man reist ja nicht.
Ja, genau.
Man kommt ja nur mehr an.
Also
das stimmt.
Diese Geschichten, die wir haben in den 70er, 80er Jahren, was ich leider verabsäumt habe, dass Menschen nach Afghanistan gefahren sind mit dem Bus, mit dem VW-Bus. Und über äußerst freundliche Menschen, gastfreundliche Menschen berichtet. Und das ist vorbei. Ne? Genauso wie ich es verabsäumt habe, in den Iran zu fahren, weil das wird das Gleiche erzählt. Das sind die freundlichsten, gastliebendsten Menschen sind. Übrigens auch eine tolle Sprache, soweit ich sie halt...
Kulturell sind die auch weit vorne. Ne?
Also, und das ist, glaube ich, jetzt durch die Politik kaputt gemacht.
Ja. Das heißt, es gibt keine Präferenzen, wie ich sie zum Beispiel, für mich ist Skandinavien einfach das Großartigste überhaupt. Schweden, Norwegen, Dänemark, da fühle ich mich extrem wohl. Ich liebe das da oben. Das gibt es bei dir nicht.
Das hat ab. Das hat, es gibt schon so Regionen, zum Beispiel mein erster langer Urlaub, lange Reise mit Rucksack und Zelt war Norwegen. Und das war für mich 2 Jahre nach dem Gymnasium der Besuch eines anderen Sterns. Also, weil niemand ist damals nach Norwegen gefahren.
Ja.
Wozu? Und ich war damals unterwegs, mir hat alles Zug gemacht, soweit der Zug halt geht. Narvik ist die letzte Station gewesen. Und dann halt über die Inseln runter. So diese Gewalt. Und du bist als Österreicher schon was gewohnt, was Berge und so. Aber diese Einsamkeit, die Gewalt der Einsamkeit in diesem Grün mit einer Bevölkerung, die damals eher nicht den Eindruck erweckt hat, als würde sie sich freuen, dass du da bist. Ja?
Ich glaube, die freuen sich nicht einmal, dass sie selber dort sind.
Ja.
Die freuen sich über gar nichts.
Ja,
also was hat die Ruth erzählt? Die Ruth Bauer ist ja mit einem Norweger verheiratet.
Was heißt, ich bin so fröhlich und er hat gesagt, sowas sagen wir nicht oder so. Ich glaube, das wurde ich. Also sinngemäß, sie hat es besser erzählt.
Sowas sagen wir nicht.
Ja, sowas sagen wir nicht.
Das würden wir nie sagen. Warum würden wir das sagen?
Würde ich nicht.
Das war so eine Erhellung. Oder damit auch mit dem Zelt durch Schottland zu fahren. Also in den 1980. Und dieses Aufeinandertreffen zum vollkommen unbekannt. Weil Schottland war damals exotisch. Ich kannte keinen einzigen Menschen, der in Norwegen oder Schottland jemals gewesen ist. Damals, 1980. Es war Portugal schon eigentlich ein anderer Kontinent.
Ja.
Was Portugal? Das war das nächste Jahr. Ja.
Der Werner Schneider hat einmal zu mir gesagt, er hofft auf den Gnadentod zwischen Bühne und Garderobe. Er wünscht sich einen Herzinfarkt, wenn er von der Bühne abgeht und kurz vor der Garderobe, dass sich dort nach einer erfolgreichen Vorstellung dann zusammenbricht. Das wäre sein Wunsch gewesen.
Ja.
Siehst du das ähnlich? Würdest du sagen, du willst auf die Bühne gehen, solange man dich dort nicht hintragen muss?
Ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden, aber bis vor etwa einem halben Jahr hätte ich gesagt, ich werde so lange spülen, solange es kann. Also auch hier.
Ja.
Ne? Es gibt ja genug Beispiele. Man sagt, dass der Körper würde noch, aber Text lernen oder merken oder das Nervenkostüm. Das würde ich sagen. Und zwar eben in Ermangelung an Hobbys, außer Reisen, und es macht mir, und das klingt jetzt seltsam, jetzt bin ich 63 und es macht mir jetzt mehr Spaß als noch vor 10 Jahren.
Wow,
also es gab so, in jeder Dings gibt es so Phasen. Ne? Yeah. So, warum mache ich das? Ich höre auf, ich mache was anderes und so weiter. Und jetzt ist es irgendwie seit, ich sage mal, 4, 5, 6 Jahren, also Corona abgezogen, richtig, richtig freudig.
Okay.
Also was eher ein Problem ist, ist das Hinkommen, wenn du sagst, ich muss jetzt schon wieder in einen Zug steigen und dann 7 Stunden und so. Das ist eher mein Problem, aber das Auftreten selbst ist nach wie vor erfüllend. Und deswegen würde ich eher sagen, spielen bis zum Schluss, sterben aber nicht am Weg zur Garderobe, weil die sind ja meistens hässlich.
Das ist richtig. Ja. Das ist richtig.
Deswegen eher sterben im Bett. Also nicht im Krankenhausbett, sondern im Bett einfach oder im Wald umfallen, also sowas.
Wo man dann gleich im richtigen Ort ist, um kompostiert zu werden.
Stimmt,
ja, also abseits der Wege, wo das Wildschwein dann kommt.
Ja, zum Beispiel der Natur etwas zurückgeben.
Ja, genau. Ja,
das ist nicht immer so eigensinnig sein.
Ja. Deswegen dann auch Dinge tragen am Körper, also Quant, das gut kompostiert, beziehungsweise keine Giftstoffe in die Wildschweine.
Also du musst doch den vielleicht öffnen, damit es einfacher für das Tier wird.
Ja, genau.
Ja, also das, weil in der Garderobe, in einer hässlichen Garderobe, sagen wir in Düsseldorf.
Oh Gott.
Das geht nicht, ne?
Generell in Düsseldorf, also nicht nur in der Garderobe in Düsseldorf, sondern grundsätzlich.
Ich habe es leider verabsäumt. Ich hätte irgendwann mal beginnen sollen damit, die hässlichsten Garderoben
zu fotografieren,
damit die Leute wissen, wo man dann, also ich kann mich zum Beispiel erinnern an eine Garderobe, ich werde nur das Bundesland sagen, Oberösterreich, und ich komme dort rein, das ist ein Teppichboden gelegen, der in etwa in den 70er Jahren dort verlegt worden sein muss. Und darauf war auch ein Fliesentisch, auch aus den 70er Jahren, und eine Couch. Und ich schwöre, die Couch hat ausgesehen, als hätte dort eine Hundezüchterin ihre Wurfbox, das ist Wurfbox, verwendet. Also okay, hier auf dieser Couch werden meine Welpen zur Welt kommen. Mit den entsprechenden
Flecken.
Und ja, ja. So hat die ausgeschaut. Und der Geruch drinnen war dermaßen grauslich, dass ich mir gedacht habe, ich will mich hier nicht umziehen. Ja. Ich will hier meine Schuhe nicht ausziehen, muss mich aber bis auf die Unterhosen ausziehen, damit ich meinen Bühnenquantel anziehe. Ja. Mir hat so gegraust und in dem Moment kommt die Veranstalterin rein und sagt, na, haben wir schon da bei uns, gell? Ja, ich muss schon. Und ich habe mir gedacht, was? Wie sieht's bei dir zu Hause aus, dass du das als schön und gemütlich, überall diese Neonröhren.
Aber das hast du schon fotografiert, oder?
Das habe ich nicht fotografiert.
Aber das wäre doch ein ORF2-Format. Der Harry Prünz, der könnte irgendwie führen.
Ja, durch die schönsten Garderoben.
Ja,
schönsten Garderoben Österreichs.
Genau. Überall wieder Achtel trunken, dann spielt irgendwer mit der Ziehharmonika. Ist geil.
Aber das stimmt natürlich. Es gibt viele, die, also erst einmal, das Publikum glaubt ja, bei uns ist der reinste Glamour. Was natürlich gleich einmal korrigiert werden würde, wenn sie sehen, wo wir uns umziehen.
Ja.
Ja? Also meistens fallen dann...
Die Wurstplatten.
Und ich würde diese Typen kennenlernen, die die Garderoben gestalten, Architekten, Innenarchitekten, wenn es das überhaupt gibt.
Wenn es überhaupt eine Garderobe gibt, wenn dann, und es steht ja drin,
wir haben vorher geredet, eine du hast Garderobe dich in der Regie
mit einem PC und so, na, aufs Klo musst du halt, da haben wir nur die eine da draußen. Sag ich, aber da muss ich ja durch die Leute durch.
Ja.
Ja, das ist ja wieder kein Problem sein, oder? Bist du geschamig? Sag ich, nein, aber wenn du das erlebst...
Wenn du schon spielst und dann musst du ein Pissoir stehen neben dem Publikum, ist auch irgendwie,
du, weiß ich nicht. Bin schon beim Pinkeln fotografiert worden. Das schaut der Käse. Bist du beim Pinkeln?
Was also auch schön ist, ist, dass der Garderoben gerne mal nicht geheizt wird.
Ja.
Das ist wunderbar.
Na, wir sind extra heute in der Früh gekommen und haben aufgetraut. Sag ich, aber das ist eiskalt. Naja, dann werden wir einen Heizstrahler besorgen. Und dann hast du die Möglichkeit, dich entweder von diesem Heizstrahler
grillen zu lassen
oder wenn du dich 30 Zentimeter nach links oder rechts bewegst, zu erfrieren. Diese zwei Möglichkeiten
hast du. Ja.
Das ist unfassbar.
Auch schön, wenn sie sagen, wir haben das kalt, es ist kalt in der Garderobe und haben aber wirklich eingeheizt. Ja? Und es ist von Corona noch hängen geblieben, dass immer gelüftet wird. Ständig wird irgendwo gelüftet. Im Winter.
Ja, klar.
Und das heißt, die heizen das auch voll auf, aber überall sind die Fenster offen.
Darüber mache ich mir in meinem nächsten Programm Gedanken, nämlich über Miasmen.
Ja.
Wenn dir der Ausdruck, das ist sicher gelaufen. Ja. Ich glaube, das ist Lüften, ist ausschließlich im Deutschsprachigen, nur in Deutschland und in Österreich wird so viel gelüftet.
Ja.
Überall anders wissen es.
Naja, Zugluft ist so ein Balkan-Ding.
Ja.
Wo man sagt, die Zugluft ist schuld an allen Krankheiten und so.
Ja, okay,
darf man nie irgendwie das Fenster beim Autofahren oder Zugfahren einen Spalt offen
haben. Ja.
Aber es ist ein anderes. Es ist ein bisschen eine Themenverfehlung.
Na, Fenster aufreißen, aber wirklich aufreißen. Man macht das Fenster nicht auf.
Ja,
und sagt, und dann kommt kalte Luft aus dem Nordpol in die überhitzte Garderobe, was natürlich wunderbar ist. Also das ist schon ein Phänomen, ist das? Jetzt lässt die Fenster zu oder hat es weniger? Was ist los?
Das alles würdest du vermissen, wenn du nicht weiterhin auf Tournee gehen
würdest. Ich glaube auch.
Das ist einfach zwei Stunden vor Auftritt, dass man sich ins Auto setzt, weil da gibt es eine Heizung, ne? Da kann man irgendwie...
Nein, der Freddy will sich in Wahrheit demütigen lassen von Veranstaltern und ihren Garderoben.
Also das erste Mal fangst du an, gedemütigt zu werden, indem du in Deutschland zum Beispiel mit der Bahn fährst.
Großartig. Da glaubst du bist in einem Entwicklungsland. Ernsthaft?
Großartig.
Ich hab zeitgleich gedreht in Hamburg und in Berlin. Ich bin gependelt zwischen Hamburg und Berlin, weil ich zwei Filme gleichzeitig gedreht habe.
Hamburg, Berlin mit dieser,
Und bin, die Produktion hat mir natürlich ein Erste-Klasse-Ticket bezahlt gehabt. Und ich steige dort ein und denke mir, was ist das?
Mhm.
das war, also so eine Klasse gibt es bei der ÖBB gar nicht, wie das grindig war, wie das grauslich war, wie das, also, und zu spät, Züge, die einfach ohne Begründung abgesagt werden, gecancelt werden, furchtbar.
Naja, ohne Ansage auch, du stehst dann oft da mitten im Feld auf einer Schiene, auf der Schiene mitten im Feld.
Wie? Und fahrt nichts, oder?
Der bleibt einfach stehen. Ne?
Achso, weil wir wären pünktlich, jetzt müssen wir eine Dreiviertelstunde stehen bleiben.
Nein, sonst sind
wir
nicht die Deutsche Bahn. Im Prinzip, die Bahn bleibt stehen, draußen rings, ein bisschen Wind geht da, so. Es gibt keine Haltestelle. Er bleibt einfach stehen. Und die Deutschen, also deutschen Gäste, sind offenbar nicht des Zandes gewohnt. Also das heißt, da wird gelesen und
gut erzogen.
Und ich frage dann nach 25 Minuten, ganz höflich, wieso stehen wir denn da? Und deshalb, wieso sollte ich das wissen? Der Schaffner.
Oder weil es sein Job ist?
Wieso soll denn ich das wissen?
Okay. Gut, also wir wissen jetzt Folgendes. Erstens, der Alfred hat keine Hobbys.
Ja.
Zweitens, sein Hobby ist sein Beruf.
Ja.
Und um diesen Beruf auszuüben, fährt er mit der Bahn, mit der Deutschen, um dann sinnlos in der Gegend herumzustehen, um dann in eine Garderobe zu gehen, die wahnsinnig grauslich ist. Ja? Und das macht ihm so viel Spaß, dass er sagt,
ich sterbe am liebsten im Wald.
Aber es ist doch schon eine Ironie des Schicksals, dass dann dir das Jahre später passiert, dass ein Schaffner zu dir sinngemäß sagt, stempeln darf nur der Herr Breitfuß, ne?
Sowas, ja. Also,
das ist nicht gefeit.
Aber es ist in Deutschland überhaupt so, dass die Ruppigkeit ja als Direktheit verstanden wird, ne? Also man sagt, wir sind
als Ehrlichkeit,
hier, ja, so, also in die Richtung, gerade Linie und so. In Wirklichkeit haben sie ein ganz schlechtes Berliner. Also
Berlin ist ein Kollege hat mir neulich erzählt, er ist in einem Tonstudio gestanden, um etwas zu synchronisieren und sagt halt, könnt man bitte diesen letzten Take noch einmal machen für mich, wenn es nicht zu mühsam für euch ist, bitte. Und der Tontechniker sagt übers Talkback, hör mal auf mit diesem Bitte, Danke und diesem ganzen Scheißdreck. Mach einfach deinen Job.
Na, ganz ein Feiner.
Ja, und da hat der Kollege dann ein bisschen überreagiert.
Wurde man ja aufgelegt?
Nein, er hat einfach ein paar Sachen durch die Gegend gehauen und gesagt, wisst was, geht scheißen. Ja. Wenn er sich bei mir entschuldigt hat, können wir dann weitermachen.
Mhm.
Was dann auch passiert ist. Aber es ist lustig. Es war, also ich finde, ja. Das ist auch seltsam.
Na gut, wollen wir keine Kette essen?
So, wir werden jetzt was essen.
Und wir verabschieden uns. Herzlichen Dank, Alfred Dorfer, fürs Kommen.
Sehr
das
gerne.
Das war ja uns die eine große Schatze.
Ja, gerne.
Tausend Dank, dass du Zeit für uns gehabt hast.
Ja, mache ich sehr, sehr gerne.
Busse,
Busse.
Missing Link.